RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 13. Mai. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Setiorini, Nunung, Nursiah und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Jokowi und Xi Jinping werden die koreanische Halbinsel erörtern. Chile unterstützt Indonesiens Kandidatur bei dem UN-Sicherheitsrat. Indonesien sucht bei der OBOR-Gipfelkonferenz in China nach Investoren. Die Handelszusammenarbeit zwischen Indonesien und Chile wird in diesem Jahr verwirklicht werden. Indonesien bietet bei der OBOR-Gipfelkonferenz den Investoren den Bau von zwei internationalen Häfen an. Indonesien und Deutschland arbeiten im Berufserziehungsbereich zusammen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident wird die neueste Situation auf der koreanischen Halbinsel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei dem bilateralen Treffen am 14. Mai 2017 in Beijing, China erörtern. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass China einer der wichtigen Schlüssel sei, um den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel zu lösen. Inzwischen habe Indonesien diplomatische Beziehungen sowohl mit Südkorea als auch mit Nordkorea, sagte Armanata Nasir weiter. In der Regierungszeit von dem ersten indonesischen Präsidenten Sukarno hatte Sukarno sogar gute Beziehungen mit dem nordkoreanischen Führer Kim Il-sung. Armanata Nasir zufolge hatte die indonesische Regierung Chinas Rolle für sehr wichtig, um die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu erhalten. Der indonesische Präsident Joko Widodo und die Präsidentin von Chile, Veronica Michelle Bachelet, führten gestern in Jakarta ein bilaterales Treffen durch. Präsident Joko Widodo erklärte vor der Presse, dass Chile Indonesiens Kandidatur als unständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats für den Zeitraum von 2019 bis 2020 unterstütze. Indonesien hat einmal Chile unterstützt, um das unständige Mitglied des UN-Sicherheitsrats von 2014 bis 2015 zu werden. Präsident Joko Widodo sagte, es sei eine Ehre für Indonesien, den Besuch von der Präsidentin Veronica Michelle Bachelet zu empfangen. Im Jahre 2013 hatte Veronica Bachelet einmal Indonesien besucht, als sie noch die exekutive Direktorin von UN Women innegehabte. Die beiden Stadtoberhäupter halten die Zusammenarbeit zur Befähigung der Rolle der Frauen für sehr wichtig. Indonesien und Chile sind die Mitglieder von der Blockfreien Bewegung und der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit APEC. Die nahe bilaterale Beziehung zwischen Indonesien und Chile werde bei der Steigerung der Zusammenarbeit in verschiedenen internationalen Foren helfen, fügte Präsident Joko Widodo hinzu. Präsident Joko Widodo und einige seiner Minister werden am 14. und 15. Mai 2017 in Beijing, China, an der Gipfelkonferenz One Belt, One Road oder gekürzt OBOR teilnehmen. Die indonesische Regierung hofft, dass Indonesien durch die OBOR-Gipfelkonferenz die Investitionen für die indonesischen Infrastrukturbauprojekte erhalten wird. Der Kabinettssekretär Pramono Anung erklärte vor der Presse, dass Präsident Joko Widodo dieser Gipfelkonferenz beiwohnen werde, da viele Investoren zu der OBOR-Gipfelkonferenz kommen werden. Hoffentlich könne Indonesien durch die Teilnahme an dieser Konferenz viele Investoren anlocken, sagte Pramono Anung weiter. Dem OBOR-Konzept nach sei Indonesien ein strategisches Land im maritimen Bereich. Zugunsten des Interesses des indonesischen Volkes müsse Indonesien deshalb so großen Nutzen wie möglich von dem maritimen Sektor erhalten, fügte Pramono Anung hinzu. Indonesien und Chile werden einen umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag CEPA abschließen. Es ist sehr zu hoffen, dass die Handelszusammenarbeit die Wirtschaft beider Länder steigern könne. Der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass die beiden Länder schon jahrelang die bilaterale Zusammenarbeit haben. Es sei sehr zu hoffen, in diesem Jahr können die beiden Länder die Zusammenarbeit in einigen Sektoren verwirklichen. Minister Lukita zufolge werde die Zusammenarbeit positive Auswirkungen für Indonesien bringen, da die indonesische Regierung zurzeit nach den nicht traditionellen Märkten suchen. Die traditionellen Märkte für die indonesischen Exportprodukte leiden zurzeit noch unter Wirtschaftsflauheit, fügte Minister Lukita hinzu. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi erklärte gestern inmitten der Internationalen Haven Conference in Nusa Dua auf Bali vor der Presse, dass die indonesische Regierung bei der One Belt, One Road Gipfelkonferenz in Beijing, China, den Investoren die Investitionschancen zum Bau der Häfen Kuala Tanjung in Nord-Sumatra und Bitung in Nord-Sulawesi anbieten werde. Die Häfen Kuala Tanjung und Bitung seien zweite und dritte internationale Knotenpunkte, sagte Minister Sumadi weiter. Diese Häfen werden internationale Häfen werden, die mit den Industriezentren und Transporteinrichtungen integriert sein werden. Der indonesische Minister für die Planung der nationalen Entwicklung und auch der Leiter der Nationalen Agentur für die Planung der nationalen Entwicklung, Bappenas, Bambang Brojonegoro und der deutsche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, unterzeichneten gestern in Jakarta einen Zusammenarbeitsvertrag im Technik- und Berufserziehungsbereich. Die Zusammenarbeit umfasst auch das Lehrlingsprogramm für die Absolventen der indonesischen Berufsschulen bei den deutschen Firmen in Indonesien. Minister Bambang Brojonegoro erklärte, dass diese Zusammenarbeit der Verpflichtung der indonesischen Regierung entspreche, um die Berufserziehung in Indonesien zu reformieren und die befähigten und geschickten Arbeitskräfte, die dem Bedarf der Industrien entsprechen, hervorzubringen. Die Industrie- und Handelskammer beider Länder werden auch in dieses Lehrlingsprogramm sich verwickeln. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten für heute Samstag, 13. Mai 2017. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 11. Mai 2017, schrieb Media Indonesia, die rechtliche Maßnahme von Basuki Cahayapurnama respektieren. Man muss den Gerichtsbeschluss respektieren. Es ist eines der Grundprinzipien in einem Rechtsstaat. Man muss auch den Gerichtsbeschluss für richtig halten, bevor ein höheres Gericht andere Entscheidung herausgibt. Media Indonesia schrieb, es ist nicht falsch, wenn man die Anhänger von Basuki Cahayapurnama daran erinnert, das Gerichtsbeschluss zu respektieren. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Sindo. Am Dienstag, den 9. Mai 2017, schrieb die Zeitung Sindo die Konsistenz von Bauprojekt der billigen Wohnungen. In den letzten zwei Wochen berichteten die Massenmedien in Indonesien über die Verpflichtung der indonesischen Regierung, die billigen Wohnungen für die bedürftigen Bürger zu bauen. Es ist ein Teil von dem 1-Million-Häuser-Programm. Präsident hat kürzlich die billigen Wohnungsbauprojekte in einigen Städten in Westjava eingeweiht. Die Zeitung Sindo schrieb, wir müssen die Maßnahmen der Regierung zum Bau der billigen Wohnungen für die bedürftigen Bürger würdigen. Die Regierung muss aber die Zinssubvention und die Transporteinrichtungen zur Verfügung stellen. Wir beenden die heutige Presseschau mit der Zeitung Kompas. Am Dienstag, den 9. Mai 2017, schrieb Kompas, die Umgestaltung von der Indonesian Lagersbehörde für Nahrungsmittel, Bulog, nach 50 Jahren. Am 10. Mai 2017 feierte die Indonesian Lagersbehörde für Nahrungsmittel ihren 50. Jahrestag. Die Herausforderungen, vor denen Bulog stehen wird, haben mit den Änderungen zu tun. Bulog hat die Aufgaben, die Nahrungsmittel zu versorgen und den Preis der Nahrungsmittel zu stabilisieren. Bulog ist vor allem für die Reisversorgung verantwortlich, da Reis die Hauptnahrung des Indonesian Volkes ist und die politische Stabilität in Indonesien bestimmt. Im Jahre 2016 entschied sich Präsident Sogar, dass Bulog jetzt für die Maisversorgung und die Stabilität des Maispreises auch verantwortlich ist. Die Rolle von dieser Behörde ist sehr wichtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum 13. Mai ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 13. Mai 1950. An dem Tag wurde der Grand Prix der Formel 1 zum ersten Mal ausgerichtet. Vor dem offiziellen Spiel von vierrädrigen Fahrzeugen existierten Kraftfahrzeugsportwettkämpfe seit 1894. Doch der 6. Mai 1950 war das erste offizielle Formel 1 Rennen. Der erste Grand Prix wurde in Großbritannien mit der Silverstone-Technologie bei der Schaltung abgehalten und umfasste eine Strecke von etwa 3000 Kilometern. Zu Beginn des Rennens der Formel 1 wurde es von den Rennfahrer Giuseppe Farina aus Italien mit dem italienischen Automobilhersteller Alfa Romeo dominiert. Am 13. Mai 1969 kam es zu chinesisch-malaysischen Rassenunruhen in Kuala Lumpur, Malaysia. Der Vorfall ist der Begriff für die Rassenunruhen zwischen ethnischen Chinesen und Malayen. Di 1969 in Kuala Lumpur, Malaysia, am 3 Mai stattfanden und verursachte mindestens 184 Todesfälle. Zu dieser Zeit erlebte Malaysia eine Vermögensungleichheit zu den Gruppen chinesischer Abstammung, die vor allem Händler waren. Sie kontrollierten den größten Teil der malaysischen Wirtschaft. Darüber hinaus besaßen die Chinesen auch den Reichtum des Landes. Die Rassenunruhen im Jahr 1964 waren auch ein Grund, warum Singapur sich von Malaysia getrennt hatte. Am 30. Mai 1998 gab es Unruhen in Jakarta. Die Unruhen Mai 1998 waren Rassenunruhen gegen ethnischen Chinesen, die von dem 30. bis 15. Mai 1998 in den Indonesien, vor allem in der Hauptstadt Jakarta, aber auch in einigen anderen Gebieten anhielten. Dieser Aufstand war von der asiatischen Finanzkrise und durch die Trisakti-Tragödie ausgelöst worden, einem Vorfall, bei dem 4 Studenten an der Universität Trisakti in einer Demonstration am 12. Mai 1998 erschossen worden waren. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien lädt Investoren dazu ein, Hafen in Indonesien zu entwickeln. Indonesien wurde das Gastgeberland der 30. Welthafenkonferenz der Assoziation der Internationalen Häfen und Flughäfen 2017. Diese Konferenz fand vom 7. bis zum 12. Mai in Nusa Dua, Bali statt. Die Organisatoren dieser Konferenz sind die Hafenverwaltungsgesellschaften Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3 und Pelindo 4. 459 Delegierten aus 51 Ländern wohnten dieser Konferenz bei. Sie kommen unter anderem aus Deutschland, den Niederlanden, Japan, Neuseeland, dem Iran, den USA, Südkorea und Norwegen. Der Geschäftsführer Pelindo II, Elvin Masasia, sagte am letzten Mittwoch während dieser Konferenz, dass diese Welthafenkonferenz das Forum zum Meinungsaustausch der Hafenunternehmen werde. Indonesien nutze auch diese Konferenz, um das Hafensystem im Land zu stärken und neue Netze mit maritimen Experten anderer Länder zu eröffnen. Laut Elvin hätten die Häfen in Indonesien verschiedene Infrastrukturen vorbereitet, um das nachhaltige Konzept zu fördern. Dafür habe Indonesien beispielsweise die Tiefe des Wassers in allen indonesischen Häfen verglichen, sodass sie große Schiffe servieren könnten. Indonesien habe auch digitale Häfen wie unter anderem durch nationale integrierte Dienstleistung transformiert, da die Richtung der World Häfen auf Digital Häfen konzentriere. Inzwischen sagte die Präsidentin der Assoziation der Internationalen Häfen und Flughäfen, Santiago Garcia Mila, das nachhaltige Konzept der Häfen fokussiere sich nicht nur auf das Geschäft, sondern auch auf die Schaffung der Arbeitsplätze. Bei der Eröffnung dieser drei Schichten Welthafenkonferenz sagte der indonesische Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan, er leide ausländische Investoren, die dieser Konferenz beiwohnten, dazu ein, in Indonesien zu investieren. Er fuhr fort, dass die Häfen in Indonesien eine große Rolle spielten, da Indonesien die Vision als maritime Achse der Welt realisieren werde. Er verspricht, dass die Regierung transparent sein werde und darum bemühe, die Lage des Staates in Zukunft zu verbessern. Indonesien unterzeichnete auch bei dieser Konferenz über Pelindo die Zusammenarbeitsverträge mit der Hafengesellschaft von Aserbaidschan, International Seetrade Port, und mit der Hafengesellschaft von China, Port of Ningbo. Diese Zusammenarbeit soll dazu beitragen, die Geschäftszusammenarbeit zu stärken, den Standard des Managements der Hafenoperation anzuwenden und die Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnologie und Infrastrukturen durchzuführen. Elvin erklärte weiter, dass durch diese Zusammenarbeit es einen direkten Export nach Aserbaidschan und China geben werde. Dadurch solle das Handelsvolumen Indonesiens sich steigern. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Spezialitäten von Zentraljava vor. So bleiben Sie bei der Stimme Indonesiens, RRI World Service, Voice of Indonesia. Außer auf die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung über www.voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, in Zentraljava ist die Stadt Pati nicht so berühmt wie Semarang und Pekalongan. Aber in der Stadt, die etwa 2 Stunden von der Hauptstadt von Zentraljava erreicht werden kann, hat eine sogenannte Spezialität namens Nasi Gandul oder Gandul Reis. Sie sollten diesen Reis ausprobieren. Es ist ein seltsamer Name, nicht wahr? Gandul auf Javanisch bedeutet hängen. Dieser Name wurde durch die Weise des Handels dieses Reises genommen. Die Verkäufer laufen und tragen Körbe mit Reis und den Kessel. Aus der Ferne sieht man Körbe mit Reis und Kessel, die wackeln oder auf der javanischen Sprache Gondal Gandul. Seit jener Zeit wurde es Nasi Gandul genannt. Liebe Zuhörer, Nasi Gandul ist eine der typischen Essen von Pati Zentraljava, die aus Büffelfleisch hergestellt wird. Nicht alle Verkäufer von Nasi Gandul verkaufen diese Spezialität in der gleichen Art und Weise. Aber sicherlich, fast alle Nasi Gandul-Verkäufer nutzen Bananenblätter als Korn der Platte und als sogenannte Löffel. Suruh. Aber für diejenigen von Ihnen, die diesen Suruh-Löffel nicht nutzen können, sollten Sie keine Sorge haben. Die Verkäufer Metalllöffel zur Verfügung stellen. Hier ist das Bananenblatt ist eine Eigenschaft, die nicht vergessen werden soll, weil man glaubt, dass das Bananenblatt ein besonderes Aroma geben kann. Liebe Zuhörer, zum Servieren dieses Gandul-Reises soll man zuerst den Reis in einen Teller mit dem Bananenkorn legen. Danach fügt man in diesen Reis das sogenannte gekochte, geschnittene Fleisch Empal oder Tiroan hin. Dies ist die Einzigartigkeit dieses Gandulreises. Das Empal wird nicht mit Schere, sondern mit Messer geschnitten. Empalfleisch ist Fleisch mit Würzen gekocht und dann gebraten. Danach soll man den Reis übergießen mit Sauce und eine Prise von gebratenen Zwiebeln hinfügen. Lauch für diesen Gandulreis ist gebraten Tempeh. Es gibt natürlich auch andere Beilagen. Normalerweise essen die Menschen diesen Reisgandul und trinken typisches Sirup-Eis. Liebe Zuhörer, früher konnten nicht viele Menschen den Gandulreis genießen, da er Luxus und teuer ist. Es ist teuer, weil es in diesem Reis Fleisch gibt. Aber jetzt mit dem 20.000 Rupiah oder 1,5 US-Dollar können Sie eine Portion von Gandulreis mit knusprigem Gebäck, ein Glas von Sirup Kawista genießen. Wenn Sie diesen Reis mit anderen Beilagen wie unter anderem Ei, Tofu, Tempeh und Leber essen möchten, ist der Preis höher geworden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wenn Sie Pati Central Java besuchen, sollten Sie nasi gandul oder gandul rice ausprobieren. Das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, hören Sie nun das Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über Gewebe, eine Einzigartigkeit und ein kulturelles Erbe Indonesiens. Die Provinz Sulawesi ist eines der indonesischen Gewerbezentren. Die Weber, vor allem aus dem Gebiet Sengkang, weben weiterhin Gewebe für tägliche Kleidungen, Trachten und zum Verkauf. Das Gebiet Sengkang gehört zu dem Bezirk Wajo. Weben ist die Arbeit der meisten Bewohner. Weben kennt keine Altersgrenze. Die örtlichen Frauen haben deshalb keine Schwierigkeiten, Weben zu lernen. An einem Tag kann eine Frau ein 2 Meter langes Webtuch produzieren. Die Tracht Südsulawesis Baju Bodo kann von der Geschichte der Seidengewebe nicht getrennt. Früher sah man Baju Bodo nur monoton und für die Familienangehörigen des Königs Goa. Jetzt haben die lokalen Modeschöpfer Baju Bodo entwickelt. Die Tracht gehört jetzt zu der offiziellen und jugendlichen Kleidung. Obwohl man viele Webprodukte aus Ausland in Indonesien finden kann, haben die traditionellen Gewebe ihr eigene Liebhaber. Die ausländischen Geweben werden mit Maschinenmassen produziert. Im Gegensatz dazu wird das Gewebe aus Südsulawesi mit Webstuhl aus Holz und Naturfarbstoff hergestellt. Das Gewebe aus Sengkang hat auch das andere Motiv. Das thailändische Gewebe zum Beispiel hat dunklere Farben, während das Gewebe aus Südsulawesi hell gefärbt ist. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, liebe Zuhörer von RRI World Service, Voice of Indonesia, wo immer Sie sind. Sehen Sie mit mir heute Nunung Nursia beim Programm Musikregenbogen. Diese Ausgabe stellen wir eine Indie-Musikgruppe aus Indonesien genannt Banda Neira. Bevor wir diese Musikgruppe tiefer kennen, öffnen wir das heutige Musikprogramm mit dem Lied von Banda Neira mit dem Titel Di Atas Kapal Kertas oder auf Deutsch Auf einem Papierboot. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Tapi di sana hujan turun membasahi semua sudut kota, hapus tiap jejak jalan pulang. Berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas bersandar kelayarnya, di antara suka, di antara duka. Tapi di sana hujan turun membasahi semua sudut kota, hapus tiap jejak jalan pulang. Oh, berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas bersandar kelayarnya, di antara suka, di antara oh, berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat.
atas kapal kertas bersandar ke layarnya di antara suka di antara duka.
Liebe Zuhörer, das war ein Lied di atas kapal kertas von Banda Neira. Banda Neira ist ein Genre der Indie-Musikband von Indonesien, besteht aus Ananda Badudu und jüngere Schwester von Sängerin Indonesiens Isyana Sarasvati, genannt Rara Sekar. Banda Neira wurde einem betrügerischen Projekt von Ananda und Rara im Jahr 2012, um ihre Freizeit zu fühlen. Nahmen sie vier Lieder mit dem Titel Di Atas Kapal Kertas, Keantah Berantah, Kau Keluhkan, und Rindu. Und dann stellen sie zu den jeweiligen Familien vor und Medien Parahyangan, ein Forum. Dann versuchten sie ihre Arbeit in die Musikwebsite SoundCloud hochzuladen. Die Arbeit von Banda Neira Kultur Netizens oder die aktive Internetnutzer erhielt und erwartet. Banda Neira selbst ist der Name der Insel in den Molukken. Ananda und Rara wählte den Namen, weil es mit Sultan Syahrir und Hatta beeindruckt war, eins von der niederländischen Kolonial nach Banda Neira verbannt wurden. Obwohl im Exil sowohl die nationalen Zahlen als auch im Paradies fühlen wegen seiner natürlichen Schönheit und Gastfreundschaft der Menschen in Banda Neira. Liebe Zuhörer, bevor wir über die Band Banda Neira weiter diskutieren, zuerst hören wir ein Lied mit dem Titel Berjalan Lebih Jauh oder auf Deutsch Weglaufen 2. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Pagi terlalu berharga untuk kita lewati dengan tertidur. Bangun sebab hari terlalu berharga untuk kita lalui dengan bersungut-sungut. Jalan lebih jauh,
menyelam lebih dalam,
jelajah semua warna, bersama, bersama, berjalan lebih jauh. Semua warna bersama, bersama.
Ha, oh, oh, oh.
bersama, bersama, bersama.
Para 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 para
Liebe Zuhörer, das war ein Lied berjalan lebih jauh von der Musikgruppe Banda Naira. Banda Naira hat sich offiziell im Februar 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Gruppe ihr erstes Mini-Album präsentiert im August 2012 mit dem Titel Paruh Waktu. Das Album enthält 4 ursprüngliche Aufnahmen, die sie als Miserable Pop-Genre kategorisieren. Die positive Resonanz der Zuhörer machen Banda Naira ernster. Im April 2013 veröffentlichte Banda Naira ein Album mit dem Titel Berjalan Lebih Jauh. Dieses Lied stellt ein vorzeitiges Ausscheiden aus Fat Ernst vor. Vor der Entscheidung zu Vakuum veröffentlichte Banda Naira ein Album mit dem Titel Yang Patuh Tumbuh, Yang Hilang Berganti im Jahr 2016. Aber leider nach dem Vakuum kehren Banda Naira wieder nicht mit der neuen Arbeit, obwohl es viele treue Zuhörer Banda Naira durch ihre Instagram am Ende 2016 kündigte die Auflösung der Band hat, die 4 Jahre lang gearbeitet hat. Also, liebe Zuhörer, das war ein Blick auf die Indie-Band namens Banda Naira. Wir beenden unser Programm mit 2 Liedern von Banda Naira mit dem Titel Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti und Sampai Jadi Debu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehen Sie in dem nächsten Musikprogramm Musik Regenbogen. Auf Wiederhören.
Jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
cemburu. Bayang yang berserah terang di ujung sana, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat henti. Yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat henti. Yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, dan terus berulang suatu saat henti. Yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung, Von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurswellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Bye.
badai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu.
Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Sampai jadi debu, ku di liang yang satu,
ku di sebelahmu.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung, Von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.105, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.